Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich bei Alpha und Omega mit Tobias Merkle. Er kommt aus einer der reichsten Familien Deutschlands und steckt den Großteil seines Vermögens in soziale Projekte. Er hat beispielsweise das Seehaus in Leonberg gegründet. Hier können jugendliche Straftäter ihre Haftstrafe verbringen, ohne Gitter und Mauern, sondern in einer familienähnlichen WG. Welche Projekte er sonst noch hat und warum er das alles macht, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Tobias Merkle.
Dankeschön.
Herr Merkle, Ihr Nachname ist in Süddeutschland weitestgehend bekannt. Ihre Familie besitzt viele Unternehmen, auch Ratiopharm gehörte dazu. Ihr Vater war 2006 auf der Forbes-Liste der drittreichste Deutsche. Wie kann man sich denn Ihre Kindheit vorstellen? Internat, die Villa auf den Malediven und teure Markenklamotten?
Das ganz sicher nicht. Wir sind ganz normal aufgewachsen. In der Schule hatte ich immer die ältesten Klamotten, weil ich die von meinen Brüdern geerbt habe. Von dem her war das eine relativ normale Kindheit. Aber natürlich war klar, wir sind in einer Unternehmerfamilie und es ging auch immer ums Thema, beim Mittagessen ging es immer um Thema Verantwortung. Verantwortung für die Firmen, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft. Und das hat mich unheimlich geprägt.
War Ihnen als Kind bewusst, wie reich Ihre Familie ist?
Jetzt so nicht direkt, genau. Und wir haben auch nie das als eigenen Reichtum gesehen, sondern wir haben Verantwortung. Wir sind Treuhänder und müssen das nicht für uns, dass wir ins Haus und Braus leben können, sondern das haben wir bekommen, um Verantwortung auszuüben in den Firmen und darüber hinaus.
Mhm. Bei reichen Familien ist ja oft auch irgendwie so die Gefahr vielleicht einer Entführung oder sowas, dass man dann auch Leibwächter hat. War das bei Ihnen auch so?
Nee, überhaupt nicht.
Okay, wie sind Sie in Urlaub gefahren?
Ganz normal mit dem Passat und 6 Leute drin und dann ging es ab.
Wie lange sind denn Sie und Ihre Familie davon ausgegangen, dass Sie auch ins Familienunternehmen mit einsteigen?
Es war an sich immer klar, dass ich auch ins Familienunternehmen mit einsteige. War immer der Wunsch von meinem Vater und auch von mir selber. Mit 8 habe ich meinen ersten Lohnzettel, ich glaube sogar mit 6, meinen ersten Lohnzettel bekommen mit 50 Pfennig auf die Stunde. Und so war ich auch immer in der Firma. Aber dann habe ich nach der Schule so ein artsoziales Jahr gemacht in den USA. Und dadurch hat sich mein Blickwinkel völlig verändert. Ich habe mit Drogenabhängigen gearbeitet und dann ja einen Besuch, der zurück musste ins Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet. Und habe gedacht, das kann es nicht sein. Das kann man denen nicht zumuten, aber auch der Gesellschaft nicht zumuten. Weil irgendwann kommen sie wieder raus und sind höchstwahrscheinlich krimineller wie vorher. Und von dem her habe ich mir gesagt, okay, ich möchte da was verändern. Und abends beim Bibellesen wusste ich dann auch, dass das mein Weg von Gott her ist. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, irgendwann eine Alternative zum Strafvollzug aufzubauen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wie kamen Sie denn darauf, wenn Sie in einer reichen, ich sag mal, behüteten Familie aufwachsen, erstmal ein soziales Jahr in den USA zu machen und gerade auch mit Drogenabhängigen und mit Gefängnisinsassen zu tun haben? Das ist ja eine völlig andere Welt mit Straftätern.
Ich habe, wie ich 16 war oder so, ein Buch gelesen, Das Kreuz und die Messerhelden. Es handelt vom Pastor, der nach New York gegangen ist und dort mit Banden gearbeitet hat. Und dann ist der Chef von der größten Bande zum Glauben gekommen und hat sein Leben verändert und viele andere auch. Und das hat mich total fasziniert und habe immer gedacht, okay, mit so Leuten möchte ich auch mal arbeiten. Und dann habe ich mich eigentlich für die Bundeswehr beworben, aber dann kam ein neues Gesetz raus, dass der dritte Sohn nicht mehr dienen muss. Und dann war mir klar, ich mache ein soziales Jahr und bin dann eben nach Amerika und habe bei Teen Challenge gearbeitet. Das ist eine Einrichtung, die von dem David Wilkerson gegründet wurde, der nach New York gegangen ist.
Da haben Sie erst mit Drogenabhängigen gearbeitet. Was für Eindrücke waren das denn dort? Sie sind ja mit etwas völlig anderem konfrontiert worden plötzlich.
Genau, das als Jugendlicher ist man nicht immer dankbar für seine Eltern, wenn der Vater meint, er müsste mit einem Latein lernen zum Beispiel. aber da habe ich dann eben gesehen, was es bedeutet, wenn man den Vater gar nicht kennt und die Mutter Alkoholikerin ist und wenn man keine liebenden Eltern hat und auch keine klaren Strukturen hat, was das bedeutet. Und so bin ich selber viel, viel dankbarer geworden für das, wie ich aufgewachsen bin. Und das hat eben Blickwinkel total geändert. Zum einen für das, was ich an meinen Eltern hatte, zum anderen aber auch, wie es aussehen kann, wenn man ganz anders aufwächst und dass wir da auch eine Verantwortung haben, dass wir da gucken, wie kann man diesen Menschen helfen, dass sie auf eine gute Bahn kommen.
Sie haben jetzt vorhin schon das Gefängnis erwähnt. Sie waren dort das erste Mal in einem Gefängnis als Besucher. Da standen plötzlich 100 muskelbepackte Männer vor ihnen, voller Tattoos, mit viel Knasterfahrung, mit krassen Straftaten. Was für Eindrücke hatten Sie dort? Das war ja auch so ein Schlüsselmoment für Sie. Was ist da passiert?
Genau, ich sollte erst zu den Gefangenen sprechen und was ich in Amerika mache, warum ich dort bin. Und das war schon mal ein ganz komisches Gefühl. Hatte ich irgendwie Gefühl der Liebe für die Männer. Und dann bin ich mit ein paar von ihnen in ihrer Zelle, 9 Quadratmeter, ein Dreierstockbett, hat den ganzen Tag nichts zu tun, keine Ausbildung, keine Arbeit. Und die Subkultur dort ist noch mal viel extremer wie bei uns. Und da habe ich eben gesagt, das ist keine Lösung. Weil die meisten werden dann durch die Subkultur noch mehr reingezogen und werden dann noch krimineller. Und von dem her bringt das nichts. Und so möchten wir uns auch jetzt einsetzen für kleine Hafthäuser. Es gibt so eine europäische Bewegung, Riskail, die sich eben für kleine Hafthäuser einsetzt. Weil je geschlossener und je größer eine Einrichtung ist, desto mehr Macht hat die Subkultur.
Was ist denn diese Subkultur in diesen Gefängnissen? Was passiert dort?
Und wenn man als Jugendlicher oder für Erwachsene gilt es genauso, reinkommt, muss man sich anpassen, ob man will oder nicht. Und da gilt halt die Macht des Stärkeren. Und gibt es eine klare Hierarchie, zum einen von den Straftaten her, zum anderen eben, wer sich körperlich gut durchsetzen kann. Und ja, da gelten die Normen dort. Und das ist im Normalfall im Gegensatz zu dem, was man ihnen beibringen will, im Gegensatz zu den Erziehungsansätzen im Jugendstrafvollzug oder im Erwachsenenstrafvollzug zu den Resozialisierungsansätzen. Und so wird sehr gute Arbeit gemacht im Strafvollzug in Deutschland. Aber das Problem ist trotzdem auch die Subkultur, die vieles dann wieder zerstört.
Das klingt nach so einem gesetzlosen Raum. Aber es ist ja eigentlich, ne? Es gibt ja eigentlich Wächter und Regeln. So, wie kann das sein?
Gut, es gibt immer Momente, wo niemand hinguckt. Und man kann ja nicht 24 Stunden am Tag die Leute überwachen. Und so gibt es natürlich Drogen im Gefängnis, gibt Gewalt im Gefängnis. Und da ist die Frage, was macht es mit einem, wenn man da reinkommt?
Sie waren 19, standen plötzlich in einer Zelle mit 3 Straftätern. Hatten Sie keine Angst?
Nö.
Okay. Was ging da in Ihnen vor?
Ja gut, ich habe mir eben ausgemalt, hey, was bedeutet das, wenn man hier jetzt 1, 2, 3 Jahre drin ist? Was macht das mit einem? Und dass man dadurch besser werden soll, wenn man mit ganz vielen anderen Gefangenen, die auch eine kriminelle Karriere hinter sich haben, zusammen ist und jetzt dort eben auch gar nicht gefordert wird, das ist in Deutschland ja zum Glück anders, aber dann eben durch den Einfluss der Subkultur auch beeinflusst wird, das kann ja nicht gut gehen.
Woran genau haben Sie das jetzt festgemacht, dass das Ihre Berufung ist, diesen Menschen helfen zu wollen?
Gut, zum einen habe ich mir für mich gesagt, okay, da muss man was ändern. Wenn man was ändert, ändert sich halt nichts. Von dem her habe ich mal gesagt, ich möchte eine Alternative schaffen zum Strafvollzug. Und abends habe ich dann in der Bibel gelesen, da ging es um Hesekiel, wo Gott den Propheten Hesekiel beruft zum Volk Israel. Und da steht dann halt, ich berufe dich und dann wird das Volk Israel beschrieben. Und die Beschreibung passt hundertprozentig auf das, wenn man landläufige Gefangene beschreiben würde. Sie sind hartherzig, sie werden nicht zuhören. Du lebst wie unter Skorpionen und so weiter. Die Beschreibung passt eben wirklich auf das, wie man Gefangene beschreibt. Und genau, am nächsten Morgen kam dann noch, dass man seine Berufung und Erwählung festmachen soll. Und dann war es vollends geschwätzt.
Sie haben dann Sozialpädagogik studiert, statt Jura, was eigentlich so vorgesehen war für Sie. Und danach haben Sie bei der christlichen Organisation Prison Fellowship gearbeitet. Sie waren in Gefängnissen in 30 Ländern der Erde. Wie haben denn Prison Fellowship mit den Insassen gearbeitet?
Das ist höchst unterschiedlich. Prison Fellowship International ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Mitgliedsorganisationen in 120 Ländern. Und jede Organisation arbeitet sehr unterschiedlich. Zum einen sind es selbstversorgerliche Angebote, Einzelgespräche, Gruppengespräche, Gottesdienste, aber eben in vielen Ländern auch ganz praktische Hilfe durch Ärzteeinsätze, durch Lebensmittel, durch Ausbildung und Arbeit und dann auch in der Nachsorge oder auch, dass Frauen von Gefangenen Kleinstkredite bekommen oder Kinder von Gefangenen Unterstützung kriegen, weil wenn der Vater im Gefängnis ist, hat die restliche Familie oft gar nichts mehr und müssen sich dann selber irgendwie über Wasser halten, über Diebstahl, über Prostitution, über Drogenhandel und landen dann selber im Gefängnis. Und um das zu verhindern, haben wir so ein Patenschaftsprogramm, wo man mit 1 Euro am Tag so ein Kind unterstützen kann, dass es dann eben nicht abgleitet, sondern dass es in die Schule gehen kann und einen guten Lebensweg hat.
Es waren ja keine Gefängnisse mit Verhältnissen wie in Deutschland. Was war das so das Schlimmste, was Sie dort gesehen haben?
Gut, zum Beispiel in Benin, Gefängnis, waren wir in einer Zelle. Gut, die war schon so 200 Quadratmeter groß, aber waren eben auch über 200 Menschen drin. Die mussten sich abwechseln mit Schlafen. Und wer Glück hatte, hatte eine Decke, aber die meisten nicht. Und auch dort wird es nachts ziemlich kalt. Und absolut unmenschliche Bedingungen und auch das Sanitärsystem, oder System ist übertrieben, gab es an sich gar nicht. Und wenn man da durchläuft, denkt man, das kann man gar nicht überleben. Psychisch nicht und körperlich nicht. Und dann haben ein paar von denen uns eingeladen, mit in den Gottesdienst zu kommen. Und da ging es dann richtig ab. Die haben gesungen und aus vollem Herzen gesungen. Und dann haben ein paar aus ihrem Leben erzählt und eben gesagt, dass sie froh sind und dankbar sind, dass sie dort gelandet sind, in dem düstersten Ort, den man sich nur vorstellen kann. Weil jetzt wissen sie, sie sind geliebt von Gott und sie sind wichtig und sie haben eine ganz neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Das ist einfach faszinierend, wenn man da hingeht und denkt, man geht da hin, um ihnen zu helfen. Ist weit gefehlt, man bekommt viel mehr zurück.
Das hat Sie da nicht losgelassen. Sie haben sozusagen das alles mitgenommen nach Deutschland und haben 2003 das Seehaus in Leonberg eröffnet als Jugendstrafvollzug in freien Formen. Was genau bedeutet das dann?
Ist eben eine Alternative zum Strafvollzug. Die Jungs können sich bewerben aus dem Strafvollzug heraus und sind dann die gesamte Haftzeit bei uns.
Also Stadtgefängnis quasi.
Stadtgefängnis. Mhm. Ist während der Haftzeit, im Jahr vollziehen sozusagen die Jugendstrafe und sind eine dritte Vollzugsform neben geschlossenen und offenen Vollzug. Wir sind zwischendrin. Wir sind eine geschlossene Einrichtung in dem Sinne, dass die Jungs das Gelände nicht verlassen dürfen, haben aber keinerlei baulichen Sicherheitsmaßnahmen.
Wir wollen uns gerne mal ein paar Bilder anschauen vom Seehaus, weil das sieht tatsächlich gar nicht aus wie ein Gefängnis. Man sieht hier ein See, ein schönes Gebäude, kein Stacheldraht, keine Mauern. Wie viele Jugendliche sind dort dann schon weggelaufen?
Also so einer im Jahr circa haut ab, der hat dann seine Chance vertan und muss zurück in geschlossenen Vollzug.
Was hält die Jugendlichen dort?
Zum einen ist für sie ganz neu oft, dass man ihnen mit Vertrauen entgegenkommt. Und das ist eine viel größere Hürde wie Mauern oder Gitter. Und eben wir nehmen sie auf in Familien. Immer bis zu 7 Jungs wohnen mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen. Und so erleben viele zum ersten Mal Liebe und Geborgenheit und eben Familienleben. Und sie sehen eben, ich bin hier aufgenommen in eine Lebensgemeinschaft, in eine Familie. Die Beziehungen sind ganz wichtig, eben und Vertrauen und Verantwortungsübergabe.
Wie wichtig oder wie schwierig war das denn, das überhaupt rechtlich durchzubekommen, dass Sie sowas eröffnen durften?
Gut, der damalige Justizminister wollte das Gleiche. Ich habe ihn mal angesprochen nach dem Vortrag, bin ich auf ihn zugegangen und ihm gesagt, was ich machen will und auch das Konzept dargelegt und hat er gemeint, das ist ja höchst interessant. Am gleichen Tag, sogar im gleichen Raum, hatte er das im Kabinett seinen anderen Ministerkollegen vorgestellt. Und von dem her ist parallel gewachsen, im Justizministerium und bei mir. Und dann gab es eine Ausschreibung und nochmal ein Jahr später konnte man dann beginnen.
Wie haben denn die Nachbarn reagiert? Also wenn man sich vorstellt, man lebt irgendwo behütet und dann kommt jemand und sagt, hey, ich eröffne hier jetzt ein Gefängnis, das gar kein Gefängnis ist. Also da leben Straftäter, die aber frei rumlaufen können. Hatten die keine Angst?
Die Nachbarn waren begeistert, also halb Leonberg war dagegen und hatte Angst, dass die dann plündern, umherlaufen und rumstreuen. Und da gab es viele Gespräche, viele Diskussionen. Wie wir dann angefangen haben, hat sich das sehr schnell verflüchtigt, weil die Leute dann gesehen haben, alle ihre Vorurteile sind nicht eingetroffen. Und wenn sie aufs Gelände kommen, können sie gar nicht unterscheiden, wer ist hier Jugendlicher, wer ist hier Mitarbeiter. Und dass sie eben von allen freundlich begrüßt wurden. Und wir gehen ja auch raus und machen gemeinsame Arbeit mit den Jungs oder haben Ausbildungsbetriebe, wo sie dann auch draußen Arbeiten machen. Und dann sehen die Leute, hey, das sind ja Jungs. Okay, die haben eine schwere Vergangenheit, haben auch Schuld auf sich geladen. Aber sie haben auch Gaben und Fertigkeiten, die sie für die Gesellschaft einbringen können.
Wie sieht denn so ein typischer Alltag aus?
Gut, um 5:45 fangen wir an mit Frühsport. Herzliche Einladung, auch an meine Zuschauer.
Das ist ganz schön früh.
Ja, genau, dann joggen wir und dann geht's durch bis abends 10 Uhr, ist volles Programm. Wir haben dann eine Zeit der Stille. Nach dem Frühstück hat dann jeder seinen Dienst, Hausputz. Und dann um 8 haben wir einen Impuls für den Tag, wo alle Mitarbeiter und Jungs zusammenkommen und mal einmal einen Gedanken als Motto für den Tag hören. Und dann von 8:15 Uhr bis 17:15 Uhr ist Ausbildung oder Schule. Montags bis Mittwoch ist die praktische Ausbildung, Donnerstag, Freitag die Schule. Wir sind eine einjährige Berufsfachschule, wo sie dann das erste Lehrjahr machen können und damit hergehen auch den Schulabschluss. Genau.
Wir sehen jetzt gerade auch ein paar Bilder so vom Frühstück. Es sieht jetzt aus wie so eine große WG, sag ich mal. Die leben aber auch mit Hauseltern zusammen. Jetzt haben die Jungs, so werden ja die Straffälligen genannt im Seehaus, die haben ja Verbrechen begangen. Also es kann sein von Drogendelikten, Raub oder Totschlag auch. Diese Hauseltern haben teils auch kleine Kinder. Haben die keine Angst, dass ihren Kindern irgendwas passieren könnte?
Da ist in den letzten 21 Jahren noch nie irgendwas passiert und die Jungs haben Respekt vor den Kindern. Das respektieren sie und da habe ich keinerlei Angst, dass da was passiert. Und die Kinder sind an sich unsere besten Erzieher, weil
warum?
Die Jungs wissen ganz genau, wenn ich hier mit Schimpfwörtern um mich schmeiße, dann plappern die Kinder das nach. Und von dem her verstehen sie auch viele der Regeln, die wir haben, dass sie eben auch Vorbild sind für die Kinder.
Und wenn die Kinder auf die Jungs zugehen und sagen, keine Ahnung, will mit dir spielen oder so, wie genau reagieren die? Also was passiert mit denen?
Das ist für sie eine völlig neue Welt. Sie kommen aus dem Gefängnis und dann geht bei uns die Tür auf und kommt ihnen ein Kind entgegen, ohne jegliche Vorurteile oder Vorbehalte. Und das macht was mit einem. Da lassen sie auch Emotionen zu, die sie sonst nie im Leben zulassen würden und übernehmen auch Verantwortung und spielen auch mit den Kindern. Und das verändert ihren Alltag. Und so sehen Sie auch, wie Erziehung auch anders aussehen kann und wie man mit Kindern umgehen kann.
Das haben Sie in Ihrer Kindheit vermutlich selber gar nicht so erlebt, oder?
Genau. Ja.
Was motiviert denn die Hauseltern, mit jugendlichen Straftätern zusammenzuleben?
Gut, viele sagen, ich habe für mich viel Positives erlebt und ich möchte auch aus meinem Glauben heraus ein Leben teilen und Jungs eine Chance geben und sie aufnehmen in die Familie.
Sie haben ja vorhin auch schon die Ausbildung erwähnt. Man kann Berufe erlernen. Was genau kann man im Seehaus dann abschließen oder erlernen überhaupt?
Wir haben verschiedene Ausbildungsbetriebe. Zum einen haben wir eine Schreinerei und jetzt hier sehen wir gerade die Metallwerkstatt. Und wir bilden immer aus anhand von Kundenaufträgen. So dass, wenn Sie sehen, der Kunde ist höchst zufrieden, das gibt Ihnen auch was zurück. Das gibt Ihnen Selbstwertgefühl und Sie sehen, hey, ich kann was. Kann eben auch was in der Gesellschaft Anerkennung findet. Und so ist es unheimlich wichtig. Und dann haben wir eine Schreinerei, wo wir Möbel bauen, oder eine Zimmerei und Bauwerkstatt, wo wir Dächer bauen, Carports. Wir sind gerade auch dabei, eine Motorradwerkstatt aufzubauen und haben noch einen Gartenlandschaftsbau. Und das ist eben ganz wichtig, dass sie zum einen eine Zukunftsperspektive bekommen und zum anderen eben sehen, ich kann was.
Wie groß ist denn die Chance, dass sie danach auch wirklich einen Job bekommen draußen?
Bisher konnten wir alle vermitteln oder alle bis auf einen, 99%. Wenn sie es schaffen, ein Praktikum zu machen, dann haben sie es auch geschafft. Weil im Praktikum müssen sie sich beweisen, aber können sich eben auch beweisen. Viele Ausbilder beklagen sich ja über viele Jugendliche heutzutage, die keinen 8-Stunden-Tag durchhalten, unglücklich sind, kein Sozialverhalten haben. Und das haben unsere Jungs natürlich schon jahrelang eintrainiert. Und von dem her können sie da auch bestehen. Und so haben bisher alle eben bis auf den einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen. Was nicht immer heißt, dass sie den auch halten. Da gibt es natürlich auch Probleme, auch Abbrüche. Und da ist die Nachsorge, die wir haben, ganz wichtig, dass dann ein Problem nicht zum totalen Absturz führt, sondern dass es dann langsam nach oben geht.
Wenn jemand mal straffällig war, ist die Chance ja auch gegeben, dass sie wieder rückfällig werden. Wie ist denn so die Quote im Seehaus im Vergleich zu einem Gefängnis?
Also bei uns schaffen es 75%, dass sie nicht wieder inhaftiert werden. Der Vergleich ist immer ein bisschen schwer. Wir können uns die Jungs raussuchen, wir können sie auch wieder zurückschicken einerseits. Andererseits haben wir eher die längerstrafigen. Gut, bei uns ist eben die Wiederinhaftierungsquote 25%, im normalen Strafvollzug so 35-40%.
Warum eigentlich nur Jungs und keine Mädchen?
Zum Glück, und leider gibt es das für Mädchen nicht, zum Glück, weil es kaum Mädchen gibt, die im Strafvollzug sind. Nur 5% Jugendstrafgefangene, weibliche Jugendstrafgefangene. Im Erwachsenenbereich sieht es ähnlich aus. Aber für die Paar ist es sehr schade. Wobei in Sachsen gibt es jetzt einen Strafvollzug in freien Form auch für erwachsene Frauen. Und so hoffen wir natürlich, dass es Schule macht, dass es auch in allen Bundesländern Strafvollzug in freien Form gibt. Sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene, sowohl für Frauen als auch für Männer.
Gibt es denn so eine Erfolgsstory, ein Beispiel von einem ehemaligen Junge im Seehaus, von dem Sie sagen, so, das ist das Beispiel, wenn ich das sehe oder dran denke, dann weiß ich, die Arbeit lohnt sich?
Es gibt viele Beispiele, das könnte man stundenlang erzählen. Ein Beispiel, wo es eben auch mit Höhen und Tiefen verbunden war, einer, der war bei uns und wir haben ihn dann zurückgeschickt, weil er sich nicht in den Regeln gehalten hat. Wir haben ihn dann aber in Haft weiter begleitet und er hat danach Nachsorge angenommen. Und dann hat er seine Zimmermannslehre fertig gemacht, hat seinen Techniker gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann sogar andere Ehemaligen von uns Arbeit gegeben. Und dann ging aber 10 Jahre später die Ehe in die Brüche. Und dann stand er bei mir und hat er erst mal bei mir eine Zeit lang gewohnt und dann in der direkten Nachbarschaft. Und er hat gesagt, wenn er diesen Halt nicht gehabt hätte, dann hätte er nicht gewusst, ob er nicht doch wieder zurück wäre zu Alkohol oder zur Kriminalität. Weil das ist eigentlich das, was das Gehirn einem sagt, das ist die leichte Lösung, obwohl er 10 Jahre stabil war. Und von dem her ist das unheimlich wichtig. Wir verstehen uns auch als lebenslange Begleitung. Wir nehmen ja die Jungs auf in unsere Familien. Und einmal Familie, immer Familie.
Was macht das mit Ihnen?
Also es ist schön, das zu sehen und die Jungs zu begleiten. Und ja, es kommen immer wieder Alumni zu Besuch und das freut einen eigentlich ganz besonders, wenn man das sehen kann, wie sie sich da entwickeln.
Sie haben 2013 die Hoffnungsträger-Stiftung gegründet. Was genau macht die Stiftung dann?
In Deutschland tun wir vor allem integrativen Wohnraum herstellen, wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen. Das Problem ist ja oft, Flüchtlinge wohnen mitten im Ort, haben aber keinerlei Kontakt zu Deutschen. Und wir machen die gleichen Fehler immer wieder. Und wenn man 200 Leute zusammensperrt, die alle die Sprache noch nicht können, keine Zukunftsperspektive haben, noch nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, noch gar nicht arbeiten dürfen teilweise, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass es da mal knallt und dass das oft eben nicht gut funktioniert. Und von dem her haben wir gesagt, möchten wir integrativen Wohnraum schaffen, sodass aus Fremden Freunde werden können. Und wenn man täglich beieinander wohnt, jeder hat seine eigene Wohnung, aber man begegnet sich, man lädt einander ein, man hilft einander aus. In jedem Raum, in jedem Haus gibt es einen Gemeinschaftsraum und so machen wir eben viel zusammen. Und das hat in Leonberg wunderbar funktioniert. Und dann haben wir auch überlegt, wie können wir das multiplizierbar machen und haben dann ein Hauskonzept entwickelt, das man sehr schnell, sehr kostengünstig in Holzmodulbauweise aufbauen kann. Und da haben wir inzwischen 32 Häuser gebaut in 10 Standorten.
Und ist einmal alle schön, in Baden-Württemberg.
Alle in Baden-Württemberg. Ja. Andere Bundesländer kommen hoffentlich noch bald. In Bayern sind wir gerade dran. Genau, und das ist einmal schön, wie Integration gelingen kann. Und ja, wenn man da zusammen wohnt, Flüchtlinge und Deutsche aus allen möglichen Ländern, Kulturen, Religionen, wenn jeder da reingeht und einen anderen respektiert, auch wenn er eine ganz andere Religion oder Lebensauffassung hat, dann wächst man sehr schnell zusammen, wird sehr schnell zu einer Familie, zu einer Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig aushilft.
Das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie straffälligen Menschen quasi helfen, quasi wieder auch ins Leben zurückzukommen. Jetzt kümmern Sie sich um die Integration von geflüchteten Menschen. Wie kamen Sie denn darauf, sich dann auch in dieses Projekt reinzustürzen?
Gut, wie ich die Hoffnungsträger-Stiftung gegründet habe, wollte man eigentlich eine reine Förderstiftung sein, dass wir andere Projekte und Organisationen unterstützen. Und dann war aber gerade Anfang vom Syrienkrieg und ich habe mit einer Freundin telefoniert aus Syrien und ihr gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, kommst du halt zu uns, kannst bei uns mitwohnen, kannst bei uns mitarbeiten. Und wie ich einen Hörer aufgelegt habe, habe ich gedacht, was hast du da gerade gesagt? Sie kann ja das Land nicht verlassen, wenn sie es doch lebendig nach Europa schafft, zu uns, nach Deutschland schafft, zu uns in den Landkreis schafft, kann sie trotzdem noch nicht bei uns mitwohnen und schon gleich gar nicht bei uns mitarbeiten. Und deswegen bin ich da eben ins Nachdenken gekommen. Ich war davor noch nie in einer Flüchtlingsunterkunft. Also was man gehört hat, habe ich gedacht, ich möchte nicht, dass meine Freunde so willkommen oder eben gerade nicht willkommen geheißen werden. Mhm. Und von dem her habe ich dann geschaut, was gibt's da. Und es gab auch damals schon sehr viele sehr gute Initiativen im Flüchtlingsbereich. Aber ich habe nichts gefunden, wo auch Wohnen dabei war und vor allem eben integratives Wohnen.
Mhm. Sie sagen, nur wenn man wirklich zusammenkommt, dann kann auch wirklich Integration gelingen.
Genau, nur wenn man sich begegnet, wenn man sich kennenlernt, wenn man füreinander da ist, dann kann Integration gelingen. Wenn man aneinander vorbeilebt und gar keinen Kontakt hat, dann kann es nicht gelingen und zwar auf beiden Seiten. Wer keine Flüchtlinge kennt persönlich, der hat automatisch Angst vor, man hat immer Angst vor dem Fremden. Mhm. Und für die Flüchtlinge, wenn sie keinen Kontakt zu Deutschen kriegen, obwohl es viele am Anfang ja auch versuchen, dann bildet man eigentlich irgendwann seine eigenen Subkulturen. Und wenn dann viele auch noch keine Perspektive haben, dass das auch manchmal ungut ausgeht, ist auch klar.
Mhm. Außerhalb von Deutschland engagiert sich die Stiftung auch für Dörfer der Versöhnung. Was steckt dahinter? Vielleicht können Sie es kurz erklären.
Ja, in Kolumbien zum Beispiel unterstützt man die Dörfer der Versöhnung, wo ehemalige Guerillakämpfer und Paramilitärs gemeinsam mit Opfern von bewaffneten Konflikt zusammen an dem Programm Opfer und Täter im Gespräch teilnehmen, das wir auch im Seehaus umsetzen, und dann gemeinsam zerstörte Infrastruktur in ihren Dörfern wieder aufbauen. Wenn man gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, dann kann man auch eher die Vergangenheit hinter sich lassen. Und so unterstützen wir eben unsere Partnerorganisation in Kolumbien mit diesem Programm und auch mit einigen anderen Programmen.
Also der Fokus ist nicht nur auf Deutschland, sondern auch weltweit. Wenn irgendwo sich was auftut, stürzen Sie sich rein?
Ja, sicher.
Der Autor Christoph Zientner hat ein Buch über ihre Projekte geschrieben. Da sind ganz viele Beispiele drin. Das Buch heißt »Jeder verdient eine zweite Chance«. Würden Sie sagen, das ist Ihr Lebensmotto?
Auf jeden Fall. Und auch ich selber brauche nicht nur eine zweite, sondern auch dritte und vierte Chance. Und so denke ich, ist wichtig, dass wir auf Menschen zugehen ohne Vorurteile und jedem immer wieder neu auch eine Chance geben und gucken, wie können wir gemeinsam als Gesellschaft zusammenleben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet und wo auch viel Hass und Hetze im Spiel ist. Und das bringt ja niemand was. Das bringt, ja, geht ein Riss durch die Gesellschaft. Und wir kritisieren oft, aber viel besser wäre es, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen.
Mhm. Macht Geld glücklich?
Ganz sicher nicht. Sondern die Gemeinschaft mit anderen macht mich glücklich. Wenn man sich gegenseitig hilft, macht es glücklich.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute weiter für die Projekte. Tobias Merkle, Visionär und Hoffnungsstifter, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.